da können wir den Johannes auch nochmal fragen, ob er was zu Mikro-FM erzählen kann.
Ja. Zu Mikro-FM? Ah, hier, Johannes.
Ja, ich muss jetzt... Hallo, hallo. Ja, was soll ich denn erzählen? Also
zu Mikro-FM.
Zu Mikro-FM.
Wir hatten ja schon mal miteinander gesprochen vor 3 Wochen.
Und da haben wir nur einige Sachen vergessen.
Also wir waren so weit vorhin, dass wir Mikro-FM als ein Projekt, das sich so ein bisschen an die Micro-Radio-Geschichte von Tetsuo Kogawa anlehnt, betrachtet. Wir haben die Minisenderstruktur beschrieben, aber was will denn Mikro-FM konzeptionell?
Das wissen wir noch gar nichts.
Na, konzeptionell ist das mal eine Antwort auf die Tatsache, dass es in Berlin ja immer noch kein freies Radio gibt.
Ja.
Und gleichzeitig sich aber eben eine Sache eben sehr ausgebreitet hat, wie zum Beispiel Freifunknet, dass sich Internet immer mehr verbreitet allgemein, also überhaupt DSL-Anschlüsse, dass Leute breitbandig Informationen halten können, was zum Beispiel 2002, 2003, als wir in Berlin ja Reboot FM gemacht haben, 2003, 2004, als wir Reboot FM oder Uniradio gemacht haben, da war noch nicht so viel breitbandiges Internet unterwegs wie heute. Das heißt, die Möglichkeit, dass Leute über Internet überhaupt erstmal so einen Stream empfangen und ihn dann mit eben kleinen Sendern im Wohngebiet weitersenden können, diese Möglichkeit ist heute technisch gegeben, die war vor einigen Jahren noch nicht gegeben. Also das wäre jetzt eine Antwort auf das konzeptionell im Sinne von, was geht gerade oder was ist möglich technisch zu machen.
Visionär?
Visionär fände ich es schon interessant, wenn man an so einen Punkt kommt, dass die Technik so verbreitet ist, dass die Leute dann wirklich kleine Hausradios auch betreiben. Und ab und zu sich dann auf, wenn sie selber keine Lust haben, was zu machen, dann auf einen größeren Stream reinlinken. Also ich stelle mir vor, sowas wie, was wir mit Rico FM ja anbieten, ist ja, dass wir immer sagen, sonntags so ab 18 Uhr, da haben wir so eine Art magazinartige Sendung, da geht es um viele Hintergrundinformationen, Sachen vom freien Radionet, die Nachrichten in 3 Zeilen, das werden wir morgen Abend, so wie es aussieht, auch machen.
Und also was mir dazu einfällt, ist quasi so eine Geschichte der Radioautomation, wie man sie aus regulären Sendebetrieben kennt. Da gab es ja mal ein Projekt von, oder es gab verschiedene Projekte schon, wo man quasi seinen eigenen Content reinstellen konnte und den Content anderer Leute hören konnte. Da fällt mir gerade im Moment ganz aktuell das Projekt von Pusky, den Jungs aus Amsterdam ein, die da an was schrauben. Seid ihr mit denen in Kontakt? Habt ihr da irgendwie Verbindung?
Ehrlich gesagt nicht. Also ich noch nicht.
Das ist eine Verbindung, die müssen wir nachher gleich mal herstellen hier. Okay. Weil das ist das Schöne auf dem Camp, ne? Die Leute kennen sich nicht wirklich, aber sie kennen sich dann, wenn man sie auf dem Platz miteinander bekannt macht. Und ganz schnell entstehen viel größere, viel interessantere Projekte und Feedbacks. Aber im Grunde genommen lief das doch darauf hinaus, dass man so die Nachrichten, vielleicht auch Podcasts und andere Streams, die man so hören möchte, irgendwie aggregiert einsammelt und seinen eigenen Content noch dazu wirft. Und jeder macht da so seine eigene Radiostation aus dem Misch- und Potpourri, was er so konsumiert und auch produziert, oder?
Das ist eine Möglichkeit, aber ich glaube eben, also sagen wir so, eine Antwort auf die zunehmende Individualisierung im Umgang mit Medien. Und auf der anderen Seite habe ich aber eben immer noch die Hoffnung oder sehe ich immer noch die Möglichkeit, dass es eben auch noch nach wie vor ein Massenmedium ist. Also sprich, dass es möglich, dass es bestimmte Inhalte gibt, die viele Leute gleichzeitig hören möchten. Und da würde sich eben anbieten, eben nicht nur mit Podcasts oder mit Dateien zu arbeiten, die man dann meinetwegen in irgendwelche Playlists reinschreibt, sondern dass man wirklich dann eben auch Streams aufsetzt, die eben live und aktuell sind. Also diese Mischung aus Live und Vorproduktion und lokal und aber global im Sinne von, dass eben wirklich ein
Informationsanspruch auch genau gewährleistet ist.
Dass du vielleicht am Tag eine Stunde selber Sendung machst und die andere Zeit nimmst du von woanders Material. Und das kann aber eben wirklich auch mit der Intention gemacht sein, dieses andere Material eben, so wie jetzt Radio Blau in ganz Leipzig zu hören ist, du würdest dann meinetwegen, weiß ich nicht, 5 Stunden am Tag Radio Blau hören und die andere Zeit mit anderem Content füllen. Irgendwie sowas.
Genau, darauf läuft es hinaus, sehe ich auch so.
Ja, so würde ich, ja.
Was dann natürlich auffällt, ist natürlich die, wenn du sagst, es gibt Programme, die großflächig gehört werden möchten, die Struktur in der Senderlandschaft, wie sie in Deutschland existiert, also wahrscheinlich überall in der westlichen Welt, nämlich maßgeblich basierend auf kommerziellen Radiosendern, die ein eher schlechtes bis mittelmäßiges Programm anbieten, aber damit einfach dass deren einziger Weg ist, genügend Gewinn zu erwirtschaften. Wenn du nun in dem Zusammenhang von Micro-FM und dem sendenden Individuum von großflächigen Programmen sprichst, das läuft irgendwie so ein bisschen diametral gegeneinander. Wie hättest du deine Antwort drauf?
Also das ist ja eine schwierige Frage oder eine große Frage
eigentlich. Das ist die Frage nach Radio und Kommerz oder nicht Kommerz generell eigentlich, glaube ich.
Nicht Kommerz, aber es ist eben auch eine Frage, wie zum Beispiel diese ganze kommerzielle Struktur, das war das Erste, was mir dazu einfallen würde. Also ich weiche deiner Frage ein bisschen aus, aber was mir dazu einfällt, ist, dass die kommerziellen und auch die öffentlich-rechtlichen nicht wirklich eine Antwort auf die Digitalisierung des Rundfunks haben. Also im Sinne von, wenn die wirklich halt die analogen Radiosender abschalten wollen und dann plötzlich viel mehr Kanäle und Programme rüberziehen können, darauf haben die noch keine Antwort. Was das heißt, wenn das eben, dass diese relativen Sparten und also diese Versuche, so kleine Monopole zu binden, Sender, also Hörende an Sender zu binden, weil sie, das ist ja ihr Geschäft, ne? Also
das ist ihr Geschäft und das basiert eben auf einer Verknappung von Frequenzen.
Genau.
Und das ist genau das, was jetzt aufhört.
Genau. Und diese, wie werden die auf dieses Gegenteil von Verknappung reagieren? Und ich glaube, dass dann
Übermaß, Vielfalt.
Ja, aber sie reden von Vielfalt.
Repression?
Ja, eben. Also ich meine, die Frage ist wirklich, wie sie das, noch mehr Werbung oder eben, es wird noch alles spartiger. Also was ja teilweise schon so verrückte Formate im Fernsehen, also dieses, dass es ja Kanäle gibt, die ganze Zeit nur noch diese Anrufshows machen, wo man dann irgendwelche komischen Rätsel lösen soll und damit man dann 1000 Euro gewinnt. Und
aber der Trick ist ja, die machen ja damit Gewinn. Was für mich immer so ein ganz schwieriger Punkt in dieser ganzen freiheitlichen und nicht kommerziellen Mediendiskussion ist, wenn wir alle viel mehr Arte schauen würden, um jetzt mal Arte als positives einzelnen Leuchtturm in der Medienlandschaft des Fernsehens darzustellen, wenn wir alle mehr Arte schauen würden, und zwar alle, die in diesem Land leben, dann gäbe es 20 Arte-Kanäle und nicht 20 RTL2-Kanäle. Aber im Grunde genommen entscheidet sich der Zuschauer allabendlich für RTL2 oder welchen beliebigen Privatsender auch immer. Das ist ja, ich meine, Diversifizierung ja, aber...
Also ich fand's gestern sehr, vorgestern war das, da war die Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg ja hier auf dem Camp und hatte eine Diskussion über eben Zukunft von, also die Freiheit von öffentlich-rechtlichen Inhalten. Und am Anfang in der Diskussion stand die Frage, wer hier hat denn überhaupt noch einen Fernseher? Oder wer hat keinen Fernseher mehr? Und da ging die mehr, also gut, das ist nun schon eine sehr spezielle Situation hier auf dem Camp, aber die Mehrheit hob den Arm auf die Frage, wer hat keinen Fernseher mehr? Und das ist ich glaube, dass das Fernsehen hat ja auch dieses Problem, dass die User immer älter werden, einfach weil jüngere Leute mit anderen Medien und anders mit Medien arbeiten oder eben Fernsehen, wenn dann ganz gezielt sich antun oder aber eben über YouTube runterziehen.
Ja, und auch die Inhalte, sich vielleicht durch die Inhalte nicht so wirklich angesprochen fühlen. Die andere Geschichte dabei ist auch noch irgendwie, dass das auch wieder kein asynchrones Medium ist. Das heißt, ich muss mich normalerweise offiziell irgendwie um 8 vor den Glotze setzen, wenn ich Nachrichten gucken will. Oder ich nehme es dann halt irgendwie auf. Aber Gott, ich habe meine Glotze vor weit mehr als 15 Jahren abgeschafft.
Ja, bei mir ist es ähnlich.
Ja, ich habe auch nicht wirklich eine eingeschaltet.
Nee. Ein Radio habe ich noch. Das ist sogar angemeldet. Ich zahle richtig
Geld. Ah ja?
Ah ja.
Krass. Autoradio?
Darf ich das mal auf dem Sender sagen? Ja, ne?
Ich zahle GZ. Oh!
Und wie fühlt sich das an?
Du Ausnahme, du.
Das fühlt sich komisch an, ja.
Also hat mir neulich eine Nachbarin erzählt, auch komisch anfühlt, das war die GZ-Heinis, die bei ihr vor der Tür standen und irgendwie auf ihre Bitte, das Haus zu verlassen, weiterhin eine Stunde vor ihrer Tür rumgelungert haben und sich komisch benommen haben. Das, finde ich, fühlt sich auch ganz komisch an.
Ich habe mal eine komische Geschichte gehört von irgendjemandem, der meinte dann, wenn man die Adresse, an die der GZ-Brief geschickt wurde, durchstreicht und Empfänger verstorben draufschreibt, fälschlicherweise aus Versehen das Ding wieder einwirft, dann sollte das ein bisschen eine Weile ruhig sein. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich zu empfehlen, wenn man öffentlich-rechtliche, qualitativ hochwertige Medienlandschaft möchte, und ich glaube, das möchte man als mündiger.
Oh, da ist der Stream leider weg. Ein sehr interessanter Beitrag ist das. Und wer eigentlich noch mehr Beiträge, also wir hatten ja heute schon die erste Stunde von 14 bis 15 Uhr, diesen Radiobeitrag, da wo es um die Vorratsdatenspeicherung ging, kann man auf publicip.org im Prinzip nachhören. Das wäre dann die Sendung Nummer 19. Er ist noch nicht hochgeladen, aber ich denke mal, heute am späten Abend wird das geschehen sein.
Kaltes, klares Wasser.
Schon genau.